Guten Morgen, liebe Geschwister. Es geht weiter mit der Weisheit. Wir haben heute einen großen Stoff für uns. Die sieben Säulen der Weisheit. Und ich werde wahrscheinlich im Laufe während der Predigt kürzen und immer wieder was weglassen müssen. Denn über sieben Säulen zu sprechen, das sind sieben Vorträge. Und die mache ich heute in der Stunde. Oder? Bleibt stehen?
Ist gut.
Und die muss ich heute, oder will ich heute, in einem Vortrag packen. Also noch einmal, das Thema lautet, die sieben Säulen der Weisheit. Und der Bruder hat das ja schon vorgelesen, den Text, Sprüche 9, Vers 1, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Und dann kommt noch ein wunderschöner Text und den muss ich einfach weglassen, den kann ich nicht auslegen. Das reicht einfach die Zeit nicht. Das wäre ein eigener Vortrag und noch manches andere aus dieser Zusammenstellung heraus. Nicht wahr? Die Säulen sind hier keine Stützsäulen, sondern das sind Säulen, die ein bisschen Dach tragen oder irgend so etwas, die ein Gebäude oben da was tragen, aber die keine Stützsäulen sind. Das Vorbild für die Säulen sind die Gebäude des Salomo. Salomo, das steht in 1. Könige 7, Vers 1 in den folgenden Versen, hat sich persönlich ein Haus gebaut und an diesem Haus werden immer wieder Säulen erwähnt. Er hat sie alle mit Säulen gebaut und auch noch eine Halle mit Säulen. Salomo, das Bild der Weisheit des weisen Königs, hat sein persönliches Haus mit Säulen gebaut. Aber das Schönste in dieser Vorbereitung auf die sieben Säulen steht im Neuen Testament. Da gab es im Tempel die sogenannte Säulenhalle Salomos. Da steht zwar nichts von Säulen drin, es ist nur die Halle Salomos. Aber jeder weiß, man kann sie ja im Lexikon nachlesen, das war eine Ostwand des Tempels, also des Vorplatz des Tempels, war eine ganze Säulenreihe und das nannte man einfach die Säulenhalle Salomos. Aber das Wichtigste dabei ist, dass sich dort Jesus mit seinen Jüngern traf. Wo steht denn das? Ich sage Ihnen auch die Bibelstelle, die von Jesus, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber sie trafen sich dort und doch Johannes 10, Vers 23, dort wurde auch die Frage nach seiner Messianität gestellt und dann trafen sich die Jünger, es waren schon Jünger, Apostel waren es schon, Apostel trafen sich mit der sogenannten Urgemeinde dort in der Säulenhalle Salomos, Apostelgeschichte 3, Vers 11 und 5, Vers 12. Und dort haben sie gelehrt. Oder kann ich auch jetzt im Zusammenhang meines Themas sagen, haben sie die Weisheit Gottes weitergegeben. Die sieben Säulen stellen den wesentlichen Inhalt der Weisheit dar. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Diese sieben Säulen stellen das dar, was Jesus, die Weisheit in sich trägt und in sich birgt. Und was er in seine Schöpfung hineingetragen wird und was er auch noch hineingetragen hat und was er auch noch hineintragen wird. Wenn ich zum Beispiel in den Tempel hineingehe, früher im Tempel Jerusalem, so wie es uns berichtet wird im Alten Testament, dann ist das ja auch eine Darstellung seines Leibes, seines Tempels. Und wenn ich in das Haus der Weisheit hineingehe, dann erkenne ich das Wesentliche der Weisheit des Sohnes, gleichzeitig sein Programm, seinen Plan und wie er durch seine Weisheit alles zum Ziel bringt. Dieses Wort aus Sprüche 9, Vers 1 ist ein ganz großes Geheimnis. Nicht wahr? Ich habe schon gesagt, mir gedacht, dort beantragst du mal, wenn du in der Welt wärst, ein Copyright, nicht wahr? Ein Copyright. Aber da hat schon Willi Schirmacher gesagt, im Himmel gibt es, oder Leute, Gott gibt es kein Copyright, sondern dem lebendigen Gott gehört das Copyright und nicht uns. Ja, es ist aber für mich, es war überwältigend. Ich kann das gar nicht anders sagen, wie Gott plötzlich dieses Puzzle da zusammengesetzt hat und mir die 7 Säulen der Weisheit gezeigt hat. Ja, und nun fangen wir einfach an. Was sind die 7 Säulen der Weisheit? Und wie viele haben schon dran herumgerätselt, und wenn man einen Kommentar aufschlägt, dann wird da irgendwie gesagt, ja, das sind vielleicht der 7 armen Geleuchter und so, aber das kann alles gar nicht stimmen. Da haben wir jetzt gestern schon und vorgestern gelesen, 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist für uns geworden, Weisheit von Gott. Christus ist für uns geworden, Weisheit von Gott. Das ist sozusagen der Oberbegriff über das, was dann kommt. Und Gerechtigkeit, wir müssen lesen, und zur Gerechtigkeit. Aber Weisheit von Gott. Und zur Gerechtigkeit. Und zur Heiligkeit. Und zur Erlösung. Das bedeutet für mich Oberbegriff Weisheit von Gott. Aber 1. Säule Gerechtigkeit. 2. Säule Heiligkeit. 3. Säule Erlösung. Und jetzt fehlen noch 4 Säulen. Und jetzt gehen wir wieder in Sprüche 8 zurück, von gestern her gesehen. Dort steht in Vers 14 oder ab Vers 14, die Weisheit spricht: Mein sind Rat, 4. Säule. Mein sind Einsicht, das Wort werde ich nachher anders übersetzen, erklären. Mein sind Einsicht, 5. Säule. Ich bin Verstand, 6. Säule. Die Weisheit ist ganz eng verwoben mit dem Verstand. Mein ist die Stärke, 7. Säule. Ich wiederhole das noch einmal. Nein, ich bringe erst die 5. Säule. Einsicht. Dort steht ein Wort, das heißt im Hebräischen Tushia. Ein sehr, sehr schweres Wort. In jeder Bibel wird es anders übersetzt und in Lexika ist es auch ein kleines Problem. Der berühmte Semitologe Franz Delitzsch, lebt im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der große Bibelausleger und Sprachforscher. Der Mann hat um die 30 semitische Sprachen gesprochen, nicht mal, das muss man nachmachen. Und er hat zu Sprüche 2, Vers 7, wo dieses Wort zum ersten Mal in Sprüchen erscheint, eine andere Übersetzung angeboten. Und auch andere sind ihm gefolgt, auch andere Lexikographen, auch die Elberfelder Übersetzung bringt manches Mal in der Fußnote diese Bedeutung. Und er übersetzt, die Einsicht übersetzt er mit Förderung. Tushia, sodass wir jetzt zusammenstellen können, noch einmal diese 7 Säulen. 1. Gerechtigkeit, 2. Heiligkeit, 3. Erlösung, 4. Rat, 5. Förderung. Sie werden nachher sehen, ein wunderbares Wort, das gehört zur Weisheit. 6. Verstand und 7. Kraft. Das ist die Kraft, das ist die Heldenkraft eigentlich, die Devora. Die 1. Säule. Die Gerechtigkeit. Viele Menschen sagen, um seiner Gerechtigkeit willen muss Gott den Gottlosen verdammen, wenn er sich in seinem Leben nicht zu Jesus bekehrt hat. Das ist ganz kurz gesagt offenbarer Unsinn. Zweifellos, es gibt Gerechtigkeit Gottes nie ohne Gericht. Immer. Nie ohne Gericht. Es steht aber auch geschrieben, Psalm 94, Vers 15, denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht. Und Jakobus 2, Vers 13, die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Das Ziel der Gerechtigkeit Gottes ist nicht ewige Verdammnis, sondern es ist die Heimholung und Rechtfertigung des Gottlosen. Römer 4, Vers 5 und Römer 5, Vers 6. Ich lese euch diese Stellen vor. Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wir haben das in diesen Tagen mehrfach gehört. Gott wird seine Geschöpfe so weit bringen, dass sie ihre Knie vor Jesus beugen und an ihn glauben. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für die Frommen gestorben. Nein, für die Gottlosen ist er doch gestorben. Und die verdammen unsere Theologen und Evangelikalen für ewig und immer, oder für ewig und immer in die Hölle. Nicht wahr? Die wissen noch nicht mal, wo die Hölle ist, die Freunde. Nicht? Ich habe mal versucht, in Judäa da so die zu provozieren, habe gefragt, wo ist die Hölle, kam ein Leserbrief, es ist nicht wichtig, wo die Hölle ist, wir müssen nur wissen, dass es eine gibt. So, ist doch gut. Können Sie nachlesen, irgendwann mal bei Judäa. Was ist Gerechtigkeit? Für mich war das über Jahrzehnte der schwerste Begriff überhaupt der Bibel. Aber bis mir das einmal aufgeleuchtet ist, was Gerechtigkeit ist, das ist einfach zum Staunen und noch immer weiter zu lernen. Und das wird Ihnen auch nicht anders gehen. Vielleicht sagen Sie, jetzt habe ich es endlich kapiert, dann lesen Sie wieder einmal über was über Gerechtigkeit, sagen Sie, ach, das steht auch noch in der Bibel. Nun ja, so ist das eben. Die Gerechtigkeit Gottes ist der Lebensweg, die Lebensweise Gottes. Gott lebt den Weg der Gerechtigkeit oder anders. Die Lebensweise Gottes, das, so wie Gott lebt, das ist Gerechtigkeit. Wir verstehen das im Gegensatz. Wir verstehen den Weg der Ungerechtigkeit, nicht wahr? Das wissen wir gleich, was das ist. Da brauchen wir nicht, das nicht zu erklären. Aber die Gerechtigkeit leben, das ist die Lebensweise Gottes zu leben. Nicht in der Ungerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit. Ich wiederhole das noch einmal, in seiner Gerechtigkeit. Der Weg der Gerechtigkeit ist ein heiliger Weg, ein göttlicher Weg. In den Wegen Gottes gehen, 2. Petrus 2, Vers 21. Und das, oder auf diesen Weg zurückzuführen, das ist das Ziel der Gerechtigkeit Gottes, dass alle und alles so gerecht werden wie er. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Sie will, dass alle und alles so gerecht werden, wie er ist. Und dazu dienen auch die Gerichte und die Äonen. Es war im September letzten Jahres, Johannes Ullmann war dabei, da habe ich eines dieser Schlüsselerlebnisse, die noch gar nicht so lange zurücklagen, habe ich erwähnt, darüber in der Einleitung ein paar Sätze gesprochen. Und das war Daniel 9, Vers 24. Einer der größten Verse der ganzen Bibel, 9, Vers 24, geht über die Kreuzigung Jesu. Und nach der Kreuzigung Jesu heißt es dann, und eine ewige Gerechtigkeit aufzurichten, durch den Tod Jesu und die Erlösung, eine ewige Gerechtigkeit aufzurichten. Nun, das verstehen wir nicht so richtig. Was ist eine ewige Gerechtigkeit? Diesen Begriff können Sie nochmal im Psalm 119, Vers 142 und 160 nachlesen. Aber dort steht etwas anderes. Um die Gerechtigkeit der Äonen aufzurichten. Das heißt auf Deutsch, in den kommenden Äonen wird Gott seine Gerechtigkeit zeigen und durchführen und über den Weg der Äonen und Gerichte alles in seine Gerechtigkeit zurückzuführen und in alles in seine Lebensweise zurückbringen, bis dann eines Tages alles in seine Gerechtigkeit zurückgekehrt ist. Ich zitiere Heinz Schumacher, Gnadenherrlichkeit Nummer 1 2019, also ganz neu, das haben Sie vielleicht noch nicht abgelegt. Gott, der Liebe ist, 1. Johannes 4, 8, wird seine Feinde nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich überwinden. Das allein ist sein würdig. So und nicht anders schafft er einmal das Böse aus der Welt. Dem Feind einfach vernichten, kaputt machen. Das ist die Methode aller Diktatoren und Tyrannen. Gott vermag mehr, auch was seine Feinde betrifft. Nicht wahr? So ist das. Wir haben das Ziel schon erreicht. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 21. Was unseren inneren und neuen Menschen betrifft. Wir haben das Ziel mit unserem neuen Menschen schon erreicht. Die anderen werden folgen und dazu dient die Gerechtigkeit der Zeitalter oder Äonen, wenn Sie wollen, auch der Ewigkeiten, nicht wahr? Gottes Tun der Gerechtigkeit zielt darauf hin, alles in seine Gerechtigkeit zurückzuführen. Und dazu dienen auch die Gerechtigkeiten oder die gerechten Taten. Ich möchte dazu eine einzige Bibelstelle erwähnen, und das ist die Taufe Jesu, Matthäus 3, Vers 15. Da sagte Johannes, ich taufe dich nicht. Das ist der Täufer natürlich. Denn du bist der Sohn Gottes, eigentlich müsstest du mich taufen, nicht ich dich. Dann sagt Jesus zu ihm, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Und darauf taufte er ihn. Was heißt das denn? Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Zur Gerechtigkeit Gottes gehört auch die Taufe Jesu zunächst im Bilde, wie er ihn ins Wasser hinunterführt und später seiner Taufe im Tod, in die wirkliche Taufe in den Tod hinab, als Gott ihn in das Totenreich führte. Das Ziel der Weisheit ist somit alles auf die Stufe Gottes zu bringen. Das Ziel der Weisheit ist, alles in die Vollkommenheit Gottes zu bringen. Das habe ich gestern schon gesagt. Und das Ziel der Gerechtigkeit ist, alles in die Gerechtigkeit Gottes zu bringen. Und dazu möchte ich jetzt noch Jesaja 45 lesen. Vers 23, ich habe das gestern schon mit dem Philipperbrief getan. Und das ist die Originalstelle sozusagen, Jesaja 45. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus einem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen. Und es wird nicht rückgängig gemacht. Und jetzt kommt, was Gerechtigkeit ist. Dass jedes Knie sich vor mir beugen und jede Zunge mir schwören wird. Nur in Jehova, nur in Yahweh wird man von mir sagen, von Jesus, ist Gerechtigkeit und Stärke. Nur in ihm ist Gerechtigkeit. Das Ziel, große Ziel der Gerechtigkeit Gottes ist Knie beugen, glauben und rechtfertigen. Der Text geht weiter. Zu ihm, zu Jesus, zu letzten Endes zu Jesus, zu ihm wird man kommen. Und es werden beschämt werden alle, die wieder ihnen brand sind. Vers 25. In Jehova wird gerechtfertigt und sich rühmen aller Same Israels. Das ist das Wort der Gerechtigkeit. Nicht wahr? Den Samen Israels zu rechtfertigen ist nur so eine Art Zwischenziel. Später wird auch durch den Dienst des Volkes Israel werden dann die Nationen noch hinzugebracht und die Gottlosen. Und dann wird auf der neuen Erde einmal das Evangelium der Gnade, Apostelgeschichte 20, Vers 24, wieder verkündigt werden. Wir verkündigen heute das Evangelium der Gnade. Aber das wird im tausendjährigen Reich und schon in der Endzeit nicht mehr so sein. Man kann nicht durch Gnade so einfach errettet werden, wie wir das heute erleben dürfen. Und dann steht in Römer 8, Vers 30 noch ein Wort, welche er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und so wird auch einmal die Schöpfung, wenn sie frei gemacht worden ist, zu der Herrlichkeit der Kinder Gottes geführt werden. Die Gerechtigkeit hat eine praktische Seite. Und das ist jetzt ein Wort an uns, auch an mich. Da steht in 2. Korinther 9, Vers 10 etwas von den Früchten der Gerechtigkeit. Wenn wir gerecht gesprochen worden sind, wenn wir von Sünden frei gesprochen worden sind, dann heißt es auch, dass wir dann auch den Armen geben sollen. 2. Korinther 9, Vers 9 und 10. Die Früchte zur Früchte, den Früchten der Gerechtigkeit gehört eben auch das Geben und die Wohltätigkeit. Denn im Hebräischen ist das Wort Zedek, das ist Gerechtigkeit, mit einem H hin, Zedaka, das heißt einfach Wohltätigkeit bis zum heutigen Tag. Wohlzutun und mitteilen, vergesst nicht ein Wort, das haben wir gestern schon einmal gehört. Den Armen zu geben, um nochmal auf das 2. Korinther 9, Vers 9 zurückzukommen, da gehört auch dazu, den Armen zu geben. Oder nochmal anders ausgedrückt, dazu gehört auch die Wohltätigkeit. Also, Gerechtigkeit Gottes ist die Lebensweise Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes, welche zur Weisheit gehört, möchte alles in die Gerechtigkeit Gottes bringen, ihn so auf seine Stufe zurückführen. Die zweite Säule, die Heiligkeit. Es ist selbstverständlich, dass da oben im Himmel, um es einmal so etwas platt zu sagen, Unheiligkeit nichts zu suchen hat. Gott will alles in seine Heiligkeit bringen. Alles. Das heißt, da heißt es doch schon im Alten Testament, im Gesetz, seid heilig, denn ich bin heilig. 3. Mose 11, Vers 45 und viele, viele andere Stellen auch. Hebräer 12, Vers 14. Ohne Heiligkeit oder Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Noch einmal, da oben hat Unheiligkeit nichts zu suchen. Zur Weisheit Gottes gehört einfach die Heiligkeit und dass alles in die Heiligkeit Gottes geführt wird. Nicht als junger Mensch, da hat man schon ein bisschen Schwierigkeiten mit der Heiligkeit. Aber je älter man wird, es wird irgendwie etwas leichter, habe ich so den Eindruck. Vielleicht ist das auch eure Lebenserfahrung, ich weiß es nicht. Die Stellen über heilig und heilig sein sind viele. Heiligkeit heißt abgesondert sein vom Bösen, nicht wahr? Das steht zum Beispiel in Hebräer 7, Vers 26. Dort steht zwar nicht heilig, sondern osios, das heißt auch fromm. Da steht in Hebräer 7, 26 über den hohen Priester nach einer Ordnung Melchisedeks folgendes. Er ist frei vom Bösen. Er ist unbefleckt. Er ist abgesondert von den Sündern. Und höher als die Himmel geworden. Nicht wahr? Das ist heilig. Heilig sein. 2. Korinther 6, Vers 17, ein Zitat aus dem Alten Testament wohl. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Das heißt für uns nicht, dass wir ins Kloster gehen. Dort ist auch die Sünde, keine Sorge, ja. Sondern das bedeutet, dass wir uns von der Sünde absondern und keine Gemeinschaft mit ihr haben. Und dann dieses wunderbare Wort, 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Auch wieder das, wir haben das Ziel doch mit unserem neuen Menschen schon erreicht. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Das heißt, durch Sünde meine ich damit. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr, liebe Geschwister. Heiligung und Heiligkeit, das gehört einfach zum Christsein dazu. Anders geht das nicht. 2. Thessalonicher 2,13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Von Herzen, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung und im Geheiligtsein des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und Gott sei Dank, müssen wir uns nicht selber heiligen. Das wäre eine Katastrophe, ja. Wenn Gott sagen würde, nur heiligt euch mal, liebe Brüder, nicht wahr? So im Alten Testament steht das. Er muss es tun. Ja. Er muss es tun. Hebräer 2, Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, aha, jetzt haben wir den, welcher heiligt, kennen wir ja, nicht wahr? Als auch die, welche geheiligt werden, damit ist gemeint vom Volk Gottes, sind alle von einem, nämlich vom Vater im Himmel, um welcher und von Jesus aus erwählt, um welcher Ursachen willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Das ist auf Israel gesprochen. Ganz Israel wird folgen. Und was die Gemeinde betrifft, habe ich schon gesagt. 1. Korinther 3, 17, wir sind der Tempel Gottes und dieser Tempel ist heilig. Aber nicht nur wir werden einmal geheiligt, sondern auch die Nationen werden einmal hinzukommen. Wir haben schon in diesen Tagen dieses Wort aus Epheser 3, Vers 6 gehört, dass auch die von den Nationen miterben und Mitleib sein müssen, nicht mit dem Haupt, sondern mit uns natürlich. Da gibt es schon Leib und die sind Mitleib mit uns. Und da gibt es doch ein Wort, Epheser 1, Vers 11. Und das heißt, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, das ist ja so ein CH-Wort, nicht wahr? Dieses Vorsatzwort. Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, jetzt Vers 10, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein, alles, das kennt ihr alle, wissen wir alle, alles alle, unter ein Haupt zusammenzubringen, in dem Christus das, was in den Himmeln, das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil, ein Losteil bekommen haben. Wisst ihr, was ein Losteil ist? Ein Erbteil. Ein Teil. Ein Teil.
Ja, ja.
Die werden dann werden nämlich da auch herzukommen. Aber wir sind die Vorhut. Wir sind vorne draus, haben wir auch in diesen Tagen mehrfach gehört. Und die anderen kommen nach. Und wir tun einen Dienst an denen, die nachkommen. Denn jeder, der erwählt, ist nicht für sich selbst erwählt, sondern zu erwählen, dass er den anderen weiterhilft und sie auch in die Stellung bringt, die wir schon erreicht haben. Wie die alte Frau gesagt, ja, wenn die anderen auch dazu kommen, wozu habe ich dann geglaubt? Ich habe gedacht, ich bin allein auf der Welt, nicht wahr? So ist es doch. Dann sage ich es nochmal. Nicht, bei uns ist nicht so wie bei jener alten Frau, wo die gesagt hat, was, die anderen sollen auch gläubig selig werden. Wozu habe ich dann geglaubt, wenn die anderen auch selig werden, nicht wahr? Und die gewaltige Thessalonicher Stelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24, eine ganz wunderbare Stelle. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt der Vers 24. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Wenn es dieses Wort nicht gäbe, könnte man verzweifeln, weil man es eben alleine nicht schafft. Ich lasse jetzt einiges weg, mache einen großen Sprung. Da war die Geschichte von Ziklag. Ich habe in München darüber gepredigt. Der große Kampf zwischen Amalek, ach, das war auch letztes Jahr dran, zwischen Amalek und David. 2 Tage dauerte der Krieg, der Kampf. Und dann siegte David. David Christus. Und dann heißt es, und Amalek, ein Bild auf der Finsternis, auf Satan. Der Agag, der König der Amalekiter. Ja? Amalek, das sind die Finsternismächte, und der König, der Agag, das ist der Fürst, das ist Satan. So. Und nach diesem Krieg, den David gewonnen hat, brachte er alle Beute zurück. Und so wird es auch einmal sein. Jesus bringt die ganze Beute, all das, was Satan ihm geraubt hat, wieder zurück und bringt es natürlich auch in seine Heiligkeit. Epheser 4, Vers 24, und den Vers will ich auch vorlesen, und ich glaube, dann bin ich am Ende mit der Heiligkeit. Epheser 4, Vers 24. Was den früheren Lebenswandel betrifft, habt ihr abgelegt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben war, sage ich jetzt mal Vergangenheit. Aber dass ihr erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Und den haben wir schon angezogen. Nach Gott geschaffen ist. Und jetzt kommt's. In wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist unser neues Leben, unser neuer Mensch. Wenn auch der alte Mensch, ich muss ja sagen, der alte Adam, noch die Sünde in sich trägt und das Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8, so dürfen wir wissen, wir haben schon durch den neuen Menschen, durch die Neuwerdung in uns, den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm, in Christus, und wir sind in ihm, so möchte ich hinzufügen, auch heilig geworden. Die dritte Säule, die Erlösung. Weisheit ohne Erlösung ist keine Weisheit. Dann bleibt nämlich alles im alten Schlamassel irgendwo stehen. Und wir kommen nicht aus unserer Sünde heraus. Das Ziel der Weisheit ist, alles und alle zu erlösen. Er, der lebendige Gott, der die Schöpfung in die Sünde, in die Rebellion, die Gottesferne sich führen ließ, bringt sie von dort wieder zurück und macht sie herrlicher als zuvor. Es ist vielleicht jemand heute zum ersten Mal hier oder war gestern Abend nicht da. Ich möchte noch einmal das Wort aus Daniel 4, Vers 34 und 35, vielleicht auch 36, gehört da noch dazu, erwähnen. Dort in Vers 37 von Daniel 4 endet die Nebukadnezar-Geschichte im Buche Daniel. Und diese Geschichte hört so auf, dass Nebukadnezar den Gott des Himmels rühmt und lobt. Und dann sagt er, ich wurde wieder eingesetzt in mein Amt. und mir wurde ausnehmende Größe und Herrlichkeit hinzugefügt. Und das heißt auch einmal, wenn Gott die Schöpfung verwandeln wird, nachdem er sie erlöst hat, dann wird er ihr große, viel größere Herrlichkeit als zuvor noch hinzufügen. Erlösung ist nach 1. Korinther 1, Vers 30, da stehen wir noch, die Apolitrosis, das ist das Loskommen aus Unfreiheit durch ein gezahltes Lösegeld. Und jetzt muss ich das wiederholen, was ich gestern schon sagte, es gehört einfach dazu. Und Gott geht dabei den Weg, einen Weg, den die Finsternismächte nicht geahnt haben. Und auch nicht die Pharisäer, und auch nicht die Schriftgelehrten, und auch nicht die hohen Priester, und bis zum heutigen Tag die Juden auch nicht. Dass nämlich die ganze Erlösung über den Weg der Erniedrigung geht, und nicht durch eine Herrlichkeitsoffenbarung des Messias. Und da gilt weiterhin das Wort, hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, hätten sie wahrscheinlich den Sohn Gottes nicht gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 7 und 8. Gott, die Weisheit Gottes schafft die Erlösung über den Weg der Erniedrigung, vor allem durch die Erniedrigung Jesu. Und er bringt sie dann zurecht, 2. Korinther 1, Vers 20, er bringt sie zurecht mit und durch mit uns. Das ist ja das Wort 2. Korinther 1, Vers 20. Jetzt fällt mir das ganz von alleine nicht ein. In ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen auf alle Verheißungen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Wir sind mit dabei, wenn Gott die Schöpfung zurechtbringt. Zu dieser Erlösung möchte ich nochmal ins Alte Testament hineingehen. Ein ganz wichtiges Wort, 2. Mose 34, Vers 6 bis 7. Das sind ja die berühmten 13 Attribute Gottes. Das ist bei den Juden ganz wichtig. Yahweh, Yahweh, El, El, also fing das an. Herr, Herr, Gott, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Der Gnade bewahrt auf Tausende hin. Jetzt kommt dieses Vers 7, diese wichtige Stelle. Der Ungerechtigkeit, das ist ein Sündenbegriff im Hebräischen. Übertretung, der schlimmste Sündenbegriff im Hebräischen, das ist Pescha. Und die Sünde vergibt. Aber dort steht ein Wort, das heißt tragen. Er trägt sie und vergibt sie. Genau das steht ja in Johannes Kapitel 1. Er trägt die Sünde hinaus, damit er sie vergeben kann. Er trägt alle Sünde. Er trug sie hinauf aufs Kreuz. 1. Petrus 2, 24. Und das war der Ausgangspunkt der Erlösung aller, weil er alle Sünde getragen hat. Nicht nur die unsere, sondern die auch der ganzen Welt. Ein ganz wichtiges Wort. 1. Johannes 2, Vers 2. Ja. Und dann wird Gott Israel zuerst erlösen. Nicht wahr? Da steht ein Wort. Ich gucke auf die Uhr, wie viel Zeit mir noch bleibt.
Genug, ja.
Nein, nein, nein. Ihr müsst auch aufnehmfähig sein. Ich lese jetzt, ich komme jetzt zu Markus 16, Vers 15 und 16. Sie können Jesaja 44 nachlesen, dass Gott ganz Israel erlösen wird, Vers 23 und 24. Und dann jubeln Himmel und Erde, wenn Gott Israel erlöst und zurechtbringt. Und dann wird Israel als das Haupt der Nation auch zu den Nationen hinausgehen und sie auf den Weg der Rechtfertigung bringen. Und deshalb sagt Jesus zu den Jüngern in Markus 16, Vers 15 und 16. Und dieses Wort möchte ich jetzt lesen. Markus 16, Vers 15 und 16. Und er sprach zu ihnen, seinen Jüngern, geht hin in den ganzen Kosmos, in die ganze Welt. Und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ich könnte hier aufhören, denn das ist der erste Teil und das wird so werden. Aber es geht weiter. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Nicht, das ist ja ein Wort, derer die Idealversöhnung nicht einnehmen. Aber ich habe das ja jetzt schon dargelegt. Er wird alle einmal so weit bringen, dass sie gerechtfertigt werden. Auch wenn sie vorübergehend für die zur Gerechtwerdung in den Feuersee hinein müssen. Es wird einmal in der ganzen Schöpfung das Evangelium verkündigt werden. Und das sagt Jesus seinen Jüngern. Und am Ende, wenn aus den Toten alles befreit ist und befreit worden ist, dann gilt das Wort aus Römer 11, Vers 15, Leben aus Toten. Und an dieser Stelle muss ich noch hineinschauen in 1. Petrus 3, Vers 19 und 1. Petrus 4, Vers 6. Das sind Worte, werde ich oft oder manchmal gefragt und sehr schwer zu verstehen für viele, aber für die, die es verstanden haben, ein Wort oder zwei Worte, die wunderbar sind. Der Erste, der den Spieß herumdrehte und zu den Toten ging und ihnen die frohe Botschaft brachte, war nämlich Jesus.
Ja.
Er ging in den 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hinab ins Totenreich. Er hat ja die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und predigte den Toten. Der hat denen doch nicht gesagt, ihr lieben Toten da unten, jetzt bin ich für euch gestorben und ihr liegt wegen eurer Sünde da unten. Ich verdamme euch. Nein, er sagt ihnen, ich habe euch eine frohe Botschaft zu bringen. Ich bin für euch gestorben. Ich habe euch erlöst. Es geht zwar durch Gericht, das stimmt, aber ich bin für euch gestorben. Ich habe euch eine frohe Botschaft zu bringen. Und dasselbe hat er auch den Geistern im Gefängnis gepredigt. 1. Petrus 3, Vers 19. Die ehemals ungehorsam waren in den Tagen Noahs. Auch hier hat Jesus den Anfang gemacht. Er ist der Anfang und auch der Vollender. Zum Schluss noch ein Wort aus Hesea 13, 14, wurde auch im Neuen Testament zitiert. Von der Gewalt des Totenreiches werde ich sie loskaufen. Leider ist die Elberfelder Übersetzung hier nicht immer genau. Sie unterscheidet nicht immer zwischen Loskauf und Erlösung. Ja, soll ich das sagen? Das ärgert mich manches Mal. Aber dann schreibe ich eben drüber, wie das richtig heißt, nicht wahr? Also, von der Gewalt des Totenreiches werde ich sie loskaufen und vom Tode sie erlösen oder befreien. Und Jesus ist da der große Goel, der große Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19, 25. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Es ist wie ein Kapitän auf dem sinkenden Schiff. Wenn die Erde verbrennen wird, haben wir gestern, vorgestern gehört, 2. Petrus 3, Vers 10, irgendwo steht das ja. Und sie im Feuerbrand untergehen wird, dann steht Jesus als der Letzte auf der Erde. Und er hat über alles die Übersicht und über alles und alles hat er losgekauft und alles hat er erlöst. Die dritte Säule war als Erlösung. Die Weisheit hat, Gottes hat alles geschaffen. Das ist Jesus. Sie wurde Eitelkeit unterworfen und Gott wird durch die Weisheit auch alles erlösen und zurückbringen. Golgatha ist der Beweis dafür. Die vierte Säule, der Rat. Sprüche 8, Vers 14. Jetzt haben wir die drei Stellen aus dem 1. Korintherbrief behandelt und jetzt kommen noch die vier Stellen aus den Sprüchen. Sprüche 8, Vers 14, der Rat. Die Menschheit ist ratlos und wird immer ratloser nach dem Worte Gottes. Am Ende unserer Zeit regiert Ratlosigkeit, Lukas 21, Vers 25. Gott ist niemals ratlos. Er weiß immer eine Antwort. Ich war immer erstaunt, wie Jesus die Fragen beantwortet hat, die da ihm gestellt worden sind, nicht wahr? Die haben ihm schwierige Fragen gestellt, die ich nie beantworten können. Das macht Jesus ganz elegant. Auch könnte ich das auch manches Mal, ja? Das geht nicht. Also, er weiß immer eine Antwort. Auf 1000 Fragen wissen wir keine Antwort. Auch nicht die Philosophie. Und Jesus hat auf 1000 Fragen, nein, auf eine Frage 1000 Antworten. Schon Jesaja 11, Vers 1 wird das Reis, das aus dem Stumpfe Isais hervorgeht, begabt mit dem Geist des Rates und der Kraft. Und in Jesaja 9, Vers 6 wird dem Kind, das da geboren wird, vorausgesagt, er wird Joetz, er wird Berater sein oder Rat sein. Und nicht wenige Gläubige verlassen sich auf das Wort, ich habe es schon mehrfach jetzt gehört, auf das Wort aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Noch einmal, ein wunderschönes Wort. Ich will dich unterweisen. Ich will dich lehren, den Weg, den du gehen oder wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, auch auf uns, will ich dir raten. Und wie oft hat Gott in unser Leben schon mit seinem Rat hineingewirkt, und wie oft haben wir ihn um Rat gefragt. Da kann auch einmal ein Bruder oder eine Schwester mithelfen, zu diesem Ratgeber, ein Ratgeber Gottes zu sein. Wir hatten gestern am Tisch so ein kleines Gespräch, da wurde auch gefragt, wir haben die Frage gestellt, gibt es im Neuen Testament überhaupt den Begriff der Seelse oder bei Paulus? Es gibt ihn, man findet den gar nicht. Aber, der Rat beinhaltet ganz wesentlich das Thema Seelsorge. Ich muss betonen, es geht hier nicht um psychisch Kranke. Die brauchen eine ganz andere Behandlung. Es geht um den normalen Gläubigen und den normalen Menschen. Beim Seelsorger holt man sich Rat. Zum Rat gehört auch Hilfe und Unterstützung. Und das gibt eben nun der Ratgeber, der Seelsorger. Und wenn wir den Begriff Rat im Neuen Testament untersuchen, das ist im griechischen Boulé, dann ist er meistens negativ besetzt, ein schlechter Rat. Aber wo Gott in unser Leben getreten ist und unser Ratgeber ist, gibt er uns den guten Rat. Und wenn das auch durch den Bruder und die Schwester wäre, und er uns zum Ratgeber wird oder einfach gesprochen zum Seelsorger. Nicht, wenn uns etwas bedrückt, wenn uns etwas auf der Seele liegt, dann wird man manches Mal nicht alleine damit fertig. Da sagt man, geht zu Jesus, man geht ins Gebet, irgendwie bleibt man unruhig. Und dann findet man, dann sucht man einen Bruder, eine Schwester und dann spricht man sich aus, nennt sein Anliegen und dann gibt er einen Rat. Das ist Seelsorge. In meinen Augen ist das Seelsorge. Ich mache weiter. Gott leitet uns durch seinen Geist, den Geist des Rates und der Kraft. Dazu gehört 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder des gesunden Sinnes, konkordante Wiedergabe der Vernunft, der gesunden Vernunft. Und diese gesunde Vernunft lässt sich raten und ist bereit, Gottes Rat zu hören und nicht durch Eigenwillen das Werk Gottes an sich selbst zu blockieren. Nicht wahr? Zum Rat gehört einfach auch, ich muss frei sein, ich muss befreit sein, dass ich Gottes Rat und Weg und Willen annehme. Es gibt einen ganz großen und einen ganz gewaltigen Rat. Den Rat Gottes. Epheser 1, Vers 11. Er ging mit sich selbst zu Rate Gott. Und das ist das heilsgeschichtlich entscheidende Wort zum Rat der vierten Säule, der Rat seines Willens. Und mit diesem Rat kommt Gott auch zum Ziel, hundertprozentig. Unser Rat ist nicht immer gerade, ja, ganz hundertprozentig, sage ich mal. Aber der Rat Gottes ist immer hundertprozentig. Ich schließe diesen Abschnitt mit einem Wort aus Sacharja 6, Vers 13. Das ist ein so wunderbarer Vers, den ich über alles liebe. Und den möchte ich jetzt zum Schluss vorlesen. Sacharja 6, Vers 13. Da geht es um den Spross, da geht es um Jesus. Ja, er, das ist letzten Endes Jesus, wird den Tempel des Herrn, den Tempel Jahwes bauen und er wird Herrlichkeit tragen. Und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen und wird Priester sein auf seinem Throne. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Was heißt denn das? Jesus sitzt auf dem Thron des Vaters und der Rat des Friedens ist zwischen ihnen. Und sie werden einmal den Frieden über die ganze Schöpfung bringen. Die fünfte Säule. Die Förderung. Förderung. Ich habe das ja schon erklärt, das Wort vorhin, wiederhole ich nicht. Förderung, ein Teil der Weisheit, komisch. Und das nächste Sätzchen erklärt schon alles. Jeder Lehrer fördert seinen Schüler, nicht wahr?
Ja.
Jedes Elternteil fördert seine Kinder. Jeder Betrieb fördert seine Mitarbeiter. Und jede gute Obrigkeit fördert das Wohl ihrer Bürger. Aber ich sage nur jede gute, ja. Paulus bleibt bei den Gemeinden zu deren Förderung, lese ich nachher noch vor. Und Gott fördert seine Gläubigen, nicht wahr? Gott fördert uns, jetzt kommen vier Begriffe, die man alle der Säule des Verstandes zurechnen kann, aber ich bringe sie schon hier. Gott fördert uns in der Erkenntnis. Gott fördert uns in der Belehrung. Gott fördert uns in der Einsicht. Gott fördert uns in der Erziehung, in der Zucht. Alles Sprüchewörter. Gott fördert uns im Verständnis. Deutschen und Hebräischen ähnliche Wörter, Verstand, Verständnis, das gehören zusammen. Und im Griechischen, da komme ich nachher darauf zurück, sprechen, ist das ein Wort. Und Gott fördert uns im Wachstum. Nicht, da kann ich unseren lieben Bruder Johannes zitieren, der immer sagt, die viele Gläubige sterben in den Windeln. Nicht wahr? Gott fördert uns, das ist ganz wichtig. Da darf ich aber auch fragen, was fördert die Weisheit Gottes bei mir? Oder ich kann noch anders fragen, um was muss ich bitten, dass Gott mich fördert? Nicht wahr? Wir haben doch alle Defizite. Vielleicht ist jemand hier, der keins hat. Das wäre ja wunderbar. Sollen wir das bitte sagen? Ich will das dann auch gucken, wie man das macht. Ja? Ja, was muss denn Gott bei mir fördern? Nicht wahr? Das dürfen wir fragen. Oder was würde passieren, wenn Gott unsere Gemeinden fördern würde? Ah, da müssen erst die Brüder da oben sitzen, die Theologen und Company, müssten dann erst auch bereit sein, sich fördern zu lassen. Nicht wahr? Man ist ja so gelehrt da oben, dass man meint, man hat gar keine Förderung mehr notwendig. Aber Gott ist größer, er fördert uns. Wir sehen, die Fähigkeit zur Förderung ist ein wichtiges Teil und Element der Weisheit Gottes. Ein ganz wesentliches. Ohne Förderung bleiben wir stehen. Aber Gott will noch Wachstum. Im Neuen Testament steht für Förderung ein Wort, das heißt Prokope. Ich habe das abgeschrieben. Ein Wort heißt Prokope. Und das ist sehr interessant. Da steht in Philipper 1, Vers 25, und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit und bei euch bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Ja, Paulus wollte sterben, da sagt er, aber ich bleibe lieber da, damit ihr gefördert werdet. Nicht wahr? Philipper 1, 12. Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Da sitzt er im Gefängnis in Rom. Und jetzt schreibt er, auch durch meine Gefangenschaft sind meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Da entstand der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Epheserbrief. 1. Timotheus 4, 15. Bedenke dieses sorgfältig. Lebe darin, auf dass deine Fortschritte, dasselbe Wort, Förderung, auf dass deine Fortschritte allen offenbar seien. Ja? Kann man sich fragen, steht vor dem Spiegel, bin ich wieder ein bisschen geistlich gewachsen oder nicht? Das merkt man selber vielleicht nicht. Aber wenn man dann ein Zeugnis bekommt, ach, ich habe dich vor 2 Jahren erlebt, wie bist du doch geistlich gewachsen in den 2 Jahren? Das ist eine Bestätigung, eine Freude. Gott hat mich gefördert. Da braucht man gar nicht rot werden, dann darf man einfach nur Danke sagen. Es muss also ein wichtiges Verkündigungselement bleiben, damit die Gemeinde zu fördern. Das kann auch bei uns so sein, dass wir bleiben müssen, damit die Gemeinde noch gefördert werden. Gemeinden gefördert werden und manche Brüder werden auch sehr alt. Da tun unsere Brüder und wir alle unseren Dienst und nicht anders, nicht zur Selbstdarstellung, sondern zur Förderung des Evangeliums, zur Förderung unseres Fortschrittes und des Glaubens und der Freude im Herrn. Und das sollen auch unsere Fortschritte offenbar werden, wie das Paulus an Timotheus schrieb. Christus ist uns geworden zur Weisheit von Gott. 5. Säule zur Förderung. Und es möge so sein, dass unsere Fortschritte allen offenbar werden und dass auch unsere Dienste, die wir tun, auch die Gespräche, die sie führen, das sind ja nicht nur die verkündigenden Brüder, sondern dass sie zum Fortschritt des einzelnen Gläubigen dienen. Die 6. Säule, der Verstand. Das ist ein bisschen Papier, aber ich werde das so hinsteuern, dass es nicht zu lang wird. Der Verstand ist ein wesentliches Teil der Weisheit, so habe ich schon gesagt. Auch wir brauchen auf unserem Lebensweg Weisheit und Verstand. Wie bekommen wir Verstand? Ich sage das in Kurzform, bringt das alles nicht, was ich dazu geschrieben habe. Erst einmal Sprüche und Prediger immer mal wieder lesen. Dort steht sehr viel über Weisheit und Verstand. Und diese einzelnen Wörter, die da vorkommen, die wiederholen sich immer wieder. Man kann das nicht immer lesen, ja? Aber immer mal wieder, wenn so die Bibellese drankommt, dann einfach mal wieder intensiv Sprüche und Prediger lesen und vielleicht auch zweimal lesen. Und dann die zweite Antwort ist einfach die Bibel lesen. Da steht in 5. Mose 4, Vers 6, und so beobachtet und tut diese Satzungen und Rechte, die ich euch gegeben habe, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein, so sagt Mose zu den Israeliten. Vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Das haben sie nicht lange gelebt. Die Sünde, die sie getan haben, hat das alles zugedeckt. Aber für uns steht auch ein Wort drin. Ein ganz wichtiges Wort. Also, das kommt. Also das erste Wort von Mose war 5. Mose 4, Vers 6. So. Bitte, ich sage wiederholt an die Bibelstelle. Habe ich alle aufgeschrieben. Selbst in Ausnahmen, wo ich etwas vergessen habe. 5. Mose 4, Vers 6. Aber jetzt, ein Wort für uns, Römer 15, Vers 14. Römer 15, Vers 14. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ganze Bibel, das ganze Alte Testament, müsste ich hier sagen, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Nicht wahr? Deshalb müssen wir es lesen, auch dort, wo es schwierig ist. Es gibt auch für mich solche schwierige Kapitel, wo ich sage, muss das ich auch noch lesen. Ja? Aber alles ist zu unserer Belehrung geschrieben. Wo ich heute in meinem fortgeschrittenen Lebensalter Probleme habe, sind diese ganzen Gerichtsworte. Ja? Ach, noch ein Gerichtswort. Herr, muss das wirklich alles sein? Es muss natürlich sein, aber da lese ich manches Mal. Blättere ich manchmal etwas drüber oder lese ich drüber. Früher habe ich das mit Begeisterung getan, alles gelesen. Ja. Die dritte Antwort, was ist Verstand? Und jetzt sind wir beim Hiob 28, gestern schon gehört. Vom Bösen weichen. Das ist Verstand. Und ich denke, das wollen wir doch alle tun. Vom Bösen weichen. Wenn jemand hier sehr gerne Böses tut, der sollte mal in die Seelsorge gehen, nicht von der wir gerade gesprochen haben, sich den Rat Gottes holen, was eigentlich das Richtige wäre. Also, das glaube ich nicht. Wenn wir vom Bösen weichen, das auch bewusst wollen, dann ist das auch ein Zeichen, dass wir Verstand haben. Göttlichen Verstand, das darf man so mehr sagen. Und die vierte Antwort, das haben wir auch gestern gehört, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heil, der Heiligen, Gottes und des Vaters und des Sohnes, plural, ist Verstand. Und da dürfen wir dankbar sein, dass wir diesen Verstand haben. Und dann dürfen wir aber auch den Heiligen oder die Heiligen Vater und Sohn auch wirklich nicht nur erkennen, sondern auch verstehen und ihre Gedanken und ihre Ziele für uns erfassen. Verstand erhält man aus dem Wort und das ist, dafür braucht man ein Begründetsein im Wort. Und dann gibt uns Gott auch das Verständnis, ähnliches Wort im Hebräischen wie im Deutschen, wie Verstand, dann gibt Gott das Verständnis für sein Wort, für sein Tun und Wirken, für sein Denken und Handeln. Ich möchte jetzt noch zwei Worte lesen aus über das Verständnis. Zuerst Lukas 2, 47, der 12-jährige Jesus im Tempel, sie gerieten alle außer sich über sein Verständnis, griechisch-chinesisch, über sein Verständnis und seine Antworten, nicht wahr? Das können wir auch da und dort geben, wenn wir im Wort gegründet sind. Nicht als 12-Jährige, aber vielleicht, wenn wir ein bisschen älter sind. Kolosser 1, Vers 9. Wir hören nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Da dürfen wir darum bitten, wenn wir dieses Wort lesen, das sind ja komprimierte Paulusworte, nicht wahr? Unsere Brüder immer wieder darüber sprechen. Auch in diesen Tagen, also Kolosser dran, oh ja, sehe ich. Ja, Gott gibt uns geistliches Verständnis, darum dürfen wir bitten. Oder Kolosser 2, Vers 2, ähnlich. 2. Timotheus 2, 7, ganz kurz. Oder er sagt es ganz kurz, präzise formuliert, bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Wenn ich diese Worte lese, sage Herr, alle Dinge, gilt das auch mir, nicht wahr? Wo habe ich Verständnis und wo fehlt mir das? Ich stehe an dem Wort Gottes oft wie der Ochse vor dem Berg und sage, Herr, das verstehe ich nicht. Ja. Darf man sagen, dein Wort sagt, du gibst Verständnis. Und Gott gibt dort Verständnis, wo er es will. Nicht? Der ganze Strauß der Gemeinde hatte ein Gesamtverständnis und wir haben dann ein Einzelverständnis. Zum Schluss von diesem Abschnitt noch und dann kommt die letzte Säule. Daniel 2, 21. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Das gibt es auch in der Welt, das muss ich dazu sagen. Es gibt anständige Menschen, die vom Bösen weichen. Und dann gibt es auch solchen Weisen für die Regierung und so weiter. Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Aber wir dürfen heute schon, wie ich schon vorgelesen habe, um geistliches Verständnis bitten. Und um das Verständnis, Kolosser 2, das ich nicht gelesen habe, das Verständnis des Geheimnisses Gottes, das dürfen wir auch bitten und das dürfen wir auch erkennen. Und darüber sprechen auch unsere Brüder. Nochmal und noch Epheser 3, Vers 4, dann dürfen wir um das Verständnis in dem Geheimnis des Christus bitten, wie es Paulus schon erlangt hat, wie er in seinem Epheserbrief schreibt. Dann kann ich einfach nur noch bitten, dass der Herr seine Gemeinde fördert in Verstand und Verständnis und uns fördert in Verstand und Verständnis. Die siebte Säule, die Kraft. Es geht eigentlich um die Heldenkraft, die Geburah. Gebor ist der Held und Geburah ist die Kraft und die Heldenkraft. Die Heldenkraft ist die Kraft, die alles hinausführt, zum Ziel bringt. Jetzt Psalm 45, ein Psalm über Jesus. Da heißt es von ihm, gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, du Gebor. Denn deine Pracht und deine Majestät, und in deiner Majestät ziehe glücklich hin um der Wahrheit willen. Dieser Held in der Kraft Gottes zieht hin und bringt alles zum Ziel. Das ist diese Kraft, die ihm zu eigen ist. Und das ist auch die Kraft, die wir in unserem Dienst tun, besitzen und besitzen dürfen. Denn wir sollen ja mit Kraft erfüllt sein. Dazu bedarf es des Geistes der Kraft und der Liebe, die Paulus für Timotheus erbittet. 2. Timotheus 1, Vers 7. Doch das muss ich nochmal wiederholen. 2. Korinther 12, Vers 9. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Das ist eine schwere Lektion. Wir meinen immer, wenn ich stark bin, bin ich stark. Nein, bei Jesus ist es so oder im Glauben ist es so. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und in dieser Kraft Gottes, die der Held Gottes, Jesus, hat, auf dem der Geist der Kraft ruht. Nicht wahr? Das war die Stelle, die ich euch vorgelesen habe. Jesaja 9 und Jesaja 11. In dieser Kraft wird er sich einmal alles unterordnen. Philipper 3, Vers 21. Bis er dann die zurückgebrachte Schöpfung dem Vater übergibt. Und dann Philipper 3, Vers 21. Der unseren Leib, der Niedrigkeit, umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich auch alles zu unterwerfen. Dazu braucht die Weisheit Kraft. Nicht? Manchmal bringe ich das Beispiel, eine Waschmaschine kann schön sein, die kann teuer gewesen sein, 1000 Programme. Und da ist ein Wasser drin und ein Waschmittel drin.
Kein Strom.
Oh, kein Strom da. Können Sie vergessen, nicht wahr? Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Wir brauchen die Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, was Paulus an Timotheus schreibt, da gibt es uns Geist der Kraft. Und die Weisheit, Jesus, die Weisheit, die hat Kraft und braucht Kraft. Nur so kann sie alles hinausführen. Ich schließe diesen Abschnitt und dann noch eine Zusammenfassung. 1. Korinther 15, 27. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, dann ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird aber der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Es geht immer um die Kraft Gottes letzten Endes. Auf dass Gott alles in allem sei. Dann hat die Weisheit ihr Ziel erreicht. Ich fasse zusammen. Im Haus der Gerechtigkeit, im Haus der Weisheit, und das ist die Darstellung der Weisheit Jesu, finden wir die Gerechtigkeit. Das Ziel der Weisheit ist, alles in die Gerechtigkeit, in die Lebensweise Gottes zu bringen und alle zu rechtfertigen. Zweitens die Heiligkeit. Das Ziel der Weisheit ist es, alle und alles in die Weisheit, in die Heiligkeit Gottes zu bringen. Denn ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen. Es muss alles geheiligt werden. Drittens die Erlösung. Er, der alles geschaffen hat und den Tod, den Sündenfall und das Totenreich mit eingeplant hat, hat die Erlösung schon vor Grundlegung der Welt ins Leben gerufen, indem der Vater Jesus als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegtragen wird, auserwählt hat. Ohne Erlösung kommt die Weisheit nicht zum Ziel. Der Rat. Viertens der Rat, die Weisheit Gottes, das ist Jesus, ist nicht nur der größte Ratgeber, sondern der Vater selbst wird den Rat seines Willens durch Jesus Christus zum Ziel bringen. Fünftens die Förderung. Die Weisheit fördert das Werk Gottes und seine Gemeinde, bis alles auf die Stufe Gottes gebracht worden ist und zur Vollkommenheit Gottes gelangt ist. Sechstens der Verstand. Die Weisheit hat einen Partner, den Verstand. Die Weisheit, die alles plante, wird mit großem Verstand alles zur Ausführung bringen. Wir haben von Jesus Verständnis bekommen, sind wir dankbar dafür, um all das zu verstehen, was geschrieben steht, nach dem Maß, das Gott uns zugerechnet hat, wie wir und wie viel wir verstehen sollen. Siebtens, die Kraft, das ist die Heldenkraft, nicht nur die Kraft, die alles geschaffen hat, vor allem hier die Heldenkraft, die Gevura, die alles hinausführt, alles zur Vollendung bringt. Psalm 45, der Menazeach, das muss ich noch erwähnen zum Schluss, das ist ja der Menazeach, der Vorsänger, das ist der Sieger, der Siegbringer, Netzach, der Sieg, der Sieger von Golgatha, wird in seiner und dieser Kraft alles zum glücklichen Ziel bringen. Zieh hinaus, du Held, und bringe in glücklicher Weise, so ähnlich heißt es ja dort. Ja, und wir sind Zeugen davon, dass Gott durch Jesus die Weisheit alles zum Ziel bringen wird. Das verkündigen wir. Auch wenn wir es noch nicht erlebt haben, wenn wir es noch nicht sehen, aber in unserem Herzen, in unserem Geist sehen wir das. Und dafür dürfen wir Gott danken und wir dürfen hundertprozentig überzeugt sein, dass Gott in seiner Weisheit durch Jesus Christus zu seinem Ziel kommt und dass er auch zuerst einmal mit uns zum Ziel kommt und dann mit seiner ganzen Schöpfung. Der Herr möge es schenken und es in uns fördern. So viel. Freude. Nun wollen wir beten, unserem Gott danken. Herr Jesus, habe du Dank, wie wir immer wieder sagen dürfen, dass du dem Vater gehorsam warst. Dass du, der in dem Vater lebt und der Vater in dir, alles aufgenommen hast, was der Vater in dich hineingelegt hat. Und hast das Werk angefangen und wirst es auch vollführen auf deinen großen Tag. Und dafür danken wir dir. Vater, dann wollen wir dir danken, dass du uns diese Sicht geschenkt hast, diese Sicht gegeben hast, dass wir hineinschauen dürfen in deine Pläne und in dein Herz voll Liebe, dieses Herz voll Liebe und Weisheit, in das Herz voll Gnade und Barmherzigkeit und Erbarmen. Zweifellos kann die Liebe hart sein wie der Tod und wie das Totenreich. Aber du führst aus dem Tod heraus und wirst einmal allen zeigen, deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Und wirst alles verherrlichen. Dafür danken wir dir. Vater, wir wissen aber auch, dass wir auf diesem Hochberg, wo wir hier sind, auch morgen, übermorgen, wann immer wir nach Hause kommen, heruntersteigen müssen. Und dann beginnt ein Alltag wieder. Und dann lass das einfach, was wir in diesen Tagen hören und gehört haben, nachwirken, dass es in uns drin bleibt und sitzen bleibt. Und dass wir in Weisheit Gottes unseren Weg gehen, nicht wahr? Wir schieben so gerne unseren eigenen Willen, unsere eigene Weisheit vor. Aber wenn du uns deine Weisheit gibst, dann werden wir auch gewisse und richtige Tritte tun und auch das richtige Wort finden und das richtige Wort sprechen. Vater, möchte ich dir einfach danken im Namen Jesu. Vor allem noch einmal für all deine Güte und Gnade und Treue und deine Wahrheit, die wir erkennen durften. Lege dir noch einmal all unsere Häuser und Familien an und alle, die du uns anbefohlen hast, Stadt, Volk und Land und die ganze Welt und Menschheit, wo man merkt, dass der Satan die Schlinge immer fester zusammenziehen möchte. Aber du hast den Bösen längst besiegt, davon sind wir Zeugen, das bezeugen wir auch immer wieder. Jesus ist Sieger, Jesus ist der Sieger von Golgatha. Dafür habe ich Dank heute Morgen und in alle Ewigkeit, bis das Ziel erreicht ist. Amen. Amen.